Oder Wurmoiden.
Oiden. Oiden, wie findest du Schlangoiden?
Wenn auch nur einer von ihnen zu nahe kommt, dann zeige ich ihm meine 5 Kilo Spitzhacke.
Du hast nicht richtig verstanden. Sie schießen aus dem Boden heraus und schnappen dich.
Sie registrieren die leiseste Bewegung durch die Erde. Sogar Schritte. Darauf jagen sie los.
Hey, also dürfen wir uns nicht bewegen, oder? Dann kommen sie vielleicht gar nicht bis hierher. Vielleicht lassen sie uns in Ruhe.
Ich werde die Kettensäge nehmen.
Hey, wacht auf! Ich zeig's euch! Sie sind auf dem direkten Weg zu uns! Hier haben sie Edgar geschnappt und genau hier haben sie Fred geschnappt. Auf der Straße die armen Straßenbauschweine und der Doktor wohnt genau hier. Für die ist das Tal einfach ein langes Frühstücksbuffet.
Wir müssen hier unbedingt raus.
Erde im Jahr 2018. Auf der ganzen Welt schwelen Konflikte, die Polkappen schmelzen, die Welt steht am Abgrund. Doch drei Männer haben sich zur Aufgabe gemacht, all das zu ignorieren und stattdessen über alte Filme zu reden. Dominik, Jan, ja und noch ein Dominik. Zusammen sind sie Rosa aus der Maschine.
Herzlich willkommen, ich öffne die neue Runde Robosaurus Death Machine und ich sitze wieder zusammen mit der geballten Kompetenz-Power Dominik Ortmanns.
Hallo.
Du darfst es Hallo sagen, genau.
Ja. Ich war mir kurz nicht sicher.
Der sitzt nämlich zu meiner Rechten und zu meiner Linken wieder Dominik Drolshagen.
Hallo.
Wir sprechen heute über einen absoluten Lieblingsfilm von uns.
Und uns allen.
Und uns allen. Mhm. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute mögen diesen Film Tremors im Land der Raketenwürmer, der deutsche Titel. Der liebe Dominik wird uns jetzt mal kurze Inhaltsangabe zum Film geben.
Und zwar, mitten in der Wüste von Nevada, zwischen Klippen und Bergen, liegt das verschlafene 14-Einwohner-Kaff Perfection. Die beiden Tagelöhner Earl und Valentine haben die Nase voll von den Hilfsarbeiten in und um die Wüsteneinöde herum und träumen von einem besseren Leben. Doch genau an dem Tag, an dem die beiden ein für alle Mal ihre Zelte abbrechen wollen, greifen riesige, wurmähnliche Monster die Stadt an. Sich unterirdisch bewegend und auf Erschütterungen reagierend, fressen die Ungeheuer alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Im Wüstental gefangen, verschanzen sich Earl und Valentine zusammen mit der Seismologin Rhonda, den waffennärrischen Ehepaar Bert und Heather Grummer und den restlichen Überlebenden, um mit allen vorhandenen Mitteln den Ungeheuern den Gar auszumachen.
Von 1990, richtig?
Genau, 1990. Deutscher Kinorelease war am 17. Mai 1990. Das gute Stück hat 11 Millionen US-Dollar gekostet,
immerhin,
zu machen,
ne?
Budget.
Sieht besser aus, als es zu erwarten war.
Ja, ist aber auch nicht so wenig irgendwie.
Ist immer schwer rauszufinden, wie viel kriegt eigentlich so ein Kevin Bacon hier zum Beispiel? Wir haben noch nicht gesagt, Kevin Bacon in der Hauptrolle. Was hat der wohl davon sich in die Tasche gesteckt? Weil ich würde gerne immer wissen, wie viel haben die dann am Ende wirklich über, um den Film jetzt wirklich, ne, technisch umzusetzen? Ich weiß das nicht.
Ich weiß das auch nicht.
Ne?
Wir können ihn ja mal anrufen.
Kevin Bacon.
Ja, ja.
17 Millionen hat er in Amerika auch wieder eingespielt. Die Executive Producerin, die hat sich da, glaube ich, mehr von versprochen. Aber im Nachhinein hat er sich wohl auf dem Videomarkt, so wie Terminator damals auch schon, halt ist zum Erfolg geworden.
War auch eine gute Zeit. War ja auch gerade die Zeit, wo sich Videorekorder durchgesetzt haben.
Mhm.
Und jeder, der einen Videorekorder dann plötzlich hatte und dachte, ich brauche einen Film mit riesigen Würmern, der hat natürlich sofort zu Tremors gegriffen. Ne?
Ja. Den dicken Wurm auspacken.
Mit mehreren. Mit 4 dicken Würmern.
Entschuldigung, haben Sie den Film mit den dicken Würmern?
Ferkel.
Ja, da hinten.
Ich erinnere mich nicht daran, dass der im Kino gewesen ist. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, dass er in Deutschland im Kino lief.
Ja,
hätte ich nicht gedacht.
Stimmt.
Nachher hat er auf jeden Fall genug Kohle eingespielt. Ich meine, hat er auch mittlerweile die fünfte Fortsetzung. Ist ja also sehr aktuell. Die Macher des Films sind die Produzenten Brand Maddock und S.S. Wilson. Wofür das S.S. steht, keine Ahnung. Die haben wohl...
Ich habe eine Idee für einen Film. Raketenwürmer.
Ich will mir jetzt auch nicht Unrecht tun, dem SS.
Ja, Ja, okay, die beiden Jungs, Brand Maddock und S.S. Wilson, haben zusammen, waren eigentlich schon gut etabliert in Hollywood, haben aber vorher eher so Screenplay- und Writer-Arbeiten gemacht, haben die Drehbücher, was ich nicht wusste, was mich total erstaunt hat, von Nummer 5 lebt und Nummer 5 gibt nicht auf, genauso wie Das Wunder in der 8. Straße geschrieben. Dann hatten sie sich irgendwie gedacht, okay, schreiben können wir, jetzt wollen wir auch produzieren. Auf jeden Fall haben die damals mal mit dem Ron Underwood zusammen Lehrfilme produziert. Und da dachten sie jetzt, okay, alles klar, jetzt machen wir einen abendfüllenden Spielfilm, haben gerade irgendwie das Skript von Nummer 5 verkauft und haben sich dann den Ron geschnappt und mit ihm zusammen wollten sie das Ding machen.
Und dann hat er eine goldene Himbeere gekriegt für Pluto Nash.
Ja, ja, bei denen, die sind alle so ein bisschen untergegangen. Brand Maddock und Wilson haben danach auch noch die Skripte für Bill Cosbys Ghost Dad geschrieben. und oh, wow, bei wow, Wild wow. Wild West war dann Ende.
Machen wir mal mit den Schauspielern weiter vielleicht.
Mhm. Kevin Bacon brauchen wir, glaube ich, keinem von den anderen erklären, was ja, der noch so alles gemacht hat.
Kennt jeder aus der Erfolgsserie I Love Dick, wo er Dick spielt.
Da sind wir wieder bei den Riesenwürmern.
Ja. Footloose, Flatliners, Hollow Man. X-Men First Class hat mich überrascht, dass er da den Bösewicht spielt. Ich dachte so, Kevin Bacon als Bösewicht in einem X-Men-Film, aber er war richtig gut. Ich kannte die Figur nicht, ich fand die echt gut.
Meine Lieblingsfilme mit ihm sind immer noch so Echos, Flatliners und Eine Frage der Ehre.
Was ist denn nochmal Eine Frage der Ehre? Alter. Verwechsel ich bestimmt. Nee, solche Filme verwechsel ich immer.
Also, ja, weil die Titel sind so belanglos, ne?
Ja, weil das sind dann immer das sind dann irgendwelche Thriller mit irgendwie so einer Militärverschwörung im Hintergrund oder so ein Scheiß, ne?
Ja,
da juristischer Kram irgendwie. Also, da gibt es so viele von, so alle auf irgendwelchen John Grisham-Romanen basieren, die kann ich alle nicht auseinanderhalten. ist halt der, wo Jack Nicholson schreit, Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Ist das der?
Ja, genau.
Der ist das, ne? Ja, ja. Klar. Das ist klar, logisch.
Kevin Bacon, wen haben wir noch?
Genau, sein Buddy, der Fred Ward, der den Earl spielt.
Boah, Fred Ward.
Geil.
Super geiler Typ.
Geiler Typ. Ne?
Erst einmal bewusst wahrgenommen in Flucht aus Alcatraz. Das ist auch so ein Typ, ne? Wie gemeißelt. Hm. Das ist ein richtiger Mann. Nicht so wie wir.
Hier so, nicht so Lappen.
So halbe Hähnchen, die irgendwie.
Das ist ein richtiger Typ.
Oh. Ja. Ja, ja. Habe ich auch recherchiert. Der war in der Air Force. Der ist teilweise Cherokee. Oh. Der hat sich beim Boxen 5-mal die Nase gebrochen. Der hat seinen Sohn Django genannt.
Nee.
Und der war Lumberjack. Und Nackte Kanone hat er auch mitgespielt.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also da ist er mir als erstes aufgefallen.
Ja.
Das war der Schlitzer McGurk.
Ja, Schlitzer ja. McGurk, ja. Der hat ja auch teilweise Solo-Sachen gehabt als Hauptdarsteller. Es gibt ein Action-Ding mit ihm in der Hauptrolle sogar. Mhm. Remo. Irgendwas. Irgendwann habe ich ihn mal gesehen, das war nichts Tolles. Also das ist halt so Action-Spionage-Kram, wo er wieder so einen Agenten spielt oder sowas. Das Cover von der DVD, das hat ein selten dämliches Motiv, wo er irgendwie so an der Spitze von der Krone von der Freiheitsstatue so hängt. Mhm. So, also irgendwie Action. Und dann hängt er da. Wie kann man da hinkommen?
Die Situation hätte ich gerne mal erklärt.
Ja, das ist wie in so einer Simpsons-Folge, weißt du? Weiß ich auch nicht, worauf die hinaus wollten. So, aber weiß ich nicht genau, ob der gut ist. Ich glaube nicht.
Ja, dann haben wir natürlich noch den grandiosen Michael Gross, der im Nachhinein ja zum Gesicht des ganzen Franchises geworden ist. Als ich recherchiert habe für den Film, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es wirklich der Vater aus Familienbande ist. Mhm. Wusste ich nicht.
Ja.
Also der Schnurrbart hat mich sehr irritiert und also... Mhm.
Ja, bekannt aus Familienbande und 1 Million Years BC.
Ja. Und vor allem, war ja genau einen Tag dazwischen, ne, zwischen den Dreharbeiten. Ne? Ja. Familienbande abgedreht, Trick ans Set von Tremors.
Der ist ja sogar mit seinem eigenen Auto gefahren und das haben sie dann benutzt in dem Film, als sein Auto.
Sein eigenes Auto. Ne?
Dann haben wir noch Victor Wong, der den Walter Chang spielt. Walter Chang. Bekannt also aus Nebenrollen in Auf der Suche nach dem goldenen Kind oder Big Trouble in Little China, Fürst in der Dunkelheit. Ja, und dann halt noch die kurze Ariana Richards, die 2 Jahre oder 3 Jahre später in Steven Spielbergs Jurassic Park
gelandet ist. Wahrscheinlich aufgrund ihrer Erfahrung im Umgang mit Gummimonstern vor der Kamera.
Ja. Also so. Kurz zur Erklärung, das ist das kleine Mädchen aus Jurassic Park.
Also die Grundlage ist ja dies. Man ist quasi in der Wüste und da gibt es eine kleine Stadt, buchstäblich sehr kleine Stadt, und die ist umringt von Gebirgen und es gibt nur eine Straße, die da rein und raus führt.
Wir sind von allem abgeschnitten. Wir haben die Klippen im Norden, die Berge in Ost und West. Das war für uns das Wichtigste, als wir gekommen sind. Geografische Isolation.
Und relativ am Anfang der Geschichte, noch bevor es halt richtig losgeht, wird dieser letzte Zugang halt, der stürzt ein. So, die Grundlage ist halt erstmal, man hat halt Leute. Einerseits sind die ja irgendwie im Freien, ne? Die können aber trotzdem nicht weg, die sind trotzdem eingesperrt. Mhm. Nämlich in dieser Schlucht, in keine Richtung gibt es einen Ausgang, die können nicht einfach fliehen und da sind dann die Monster. Die sind in gewisser Weise nicht eingesperrt.
In einem großen Tal.
In einem Tal.
In einem Canyon und da ist halt vorne und hinten kein Ausweg.
Aber so richtig kapieren tue ich das irgendwie auch nicht, weil ein paar Leute, die leben dann da irgendwo, da sind dann auch Kinder dabei. Mhm. Da ist dann dieser eine jugendliche Junge, der scheinbar keine Eltern hat.
Der auch nicht zur Schule geht, oder?
Der auch nicht zur Schule geht, die gehen ja scheinbar alle irgendwie nicht. Also da ist ja noch ein anderes Mädchen.
Oder das ist sicher Ferien.
Also wäre ein Ferienhaus oder was? Dann vielleicht. Aber
nee, also einfach nur Ferien. Die müssen normalerweise werden die wahrscheinlich mit dem Schulbus abgeholt. Oh, und diesmal nicht.
Das finde ich nicht hinreichend geklärt. Ja. So. Vor allen Dingen ist das ja der totale Mülleimer. So, also dazu das wohnen, ist ja, ne? Ja, also guck dir das, wenn du dir das mal anguckst, wie das da auch zum Teil aussieht, ne? Das ist ja recht schrottig, ne? Dass da teilweise noch so kaputte, verrostete Autos rumstehen und von manchen Häusern irgendwie nur noch ein Fundament steht und so. Also das ist ja, wirkt nicht wie eine aufstrebende Stadt. Das wirkt eigentlich eher so wie bei, wie heißt denn diese Filmreihe mit diesen atomarverstrahlten Zombies da in der Wüste. Hills of Ice. So sieht das ungefähr da aus. Nur, dass die alle nicht so aussehen wie Mutanten. Mhm. So, aber es sieht schon echt so aus, als wäre da seit 50 Jahren nichts gemacht worden. So, ne? Und da wohnen die.
Da wohnen die. Und finden das anscheinend auch gut.
Ja, und es gibt ja 14 Leute, die da leben. Und dann gibt es Earl und Val, die halt da versuchen, irgendwie ein bisschen Knete abzugreifen. Ganz ehrlich, ne, was können die denn machen, um zu überleben für 12 Leute?
Aber das ist ja so, dass, die sind ja so gezeichnet in dem Film. Also die sind ja beide irgendwie so die Lebemänner und auch so ein bisschen dumm im Kopf auch, ne? Dass man das Setting also abnimmt.
Was meinst du, ist das vielleicht ein Job für intelligente Männer?
Zeig mir einen, dann frage ich ihn.
Man nimmt den beiden das ab, dass sie so blöd sind, für 14 Leute so die Scheißarbeit zu machen. Ja. Das glaubt man also irgendwie. Die Frage stellt sich nicht so, die sind so schlaue Typen, was machen die da eigentlich? Sind die doof?
Die haben ja schon Ambitionen und Träume. Mhm. Darum geht es ja auch. Also eigentlich ist ja das zentrale Motiv, dass die sagen, hier ist es scheiße, so, wir haben ja keinen großen Erfolg. Wir gehen nach Bixby, in die nächstgrößere Stadt, wo wahrscheinlich dann 30 Leute leben oder so. Ne? Und da machen sie dann eine lange Mark. So, ne? Aber ich meine, ne, damit beschäftigen die sich ja. In dem Moment, also die ganze Handlung geht ja in dem Moment los, wo die klar haben, jetzt fahren wir wirklich nach Bixby endlich und hören auf, hier rumzulungern. Und die sagen ja auch selber, ja, mal auf der anderen Seite, man würde ja auch diese ganze persönliche Freiheit aufgeben. Also die persönliche Freiheit im Pickup zu pennen.
Zum Beispiel. Eine Kippe zum Frühstück.
Die thematisieren das ja auch selber, wo man nicht genau weiß, was davon jetzt Ironie ist und was die ernst meinen, von wegen irgendwie, wo Erland zur Welt sagt, Junge, du denkst einfach nicht voraus. So, ne, irgendwie du, ich, wir haben Montag und ich denke schon an Mittwoch.
Die sind also schon Buddies, die necken sich, aber da sind eigentlich am letzten Endes sind schon richtig, richtig gute Kumpels. Ja, und wollen, haben zusammen auch Träume. Oder die wollen zusammen abhauen.
Wobei die Beziehung von denen, die hat ja natürlich auch noch ein bisschen so eine Vater-Sohn-Schlag. So einen Schlag hat er richtig, ja auch. Genau, ne? Da ist ja später, wenn die diese Frau da kennenlernen, diese Rhonda, dann spielt ihm ja schon immer so ein bisschen mach doch mal, guck doch mal und so. Ne? Das ist auch das Erste, was einem in dem Film positiv auffällt. Also die Chemie von den beiden trägt ja zu einem Großteil irgendwie dazu bei, dass der Film überhaupt funktioniert.
Ich werde zum Caterpillar laufen.
Das wirst du nicht.
Hör auf, Earl, ich bin schneller als du.
Ich bin der beste Fahrer.
Nicht, solange es mich gibt.
Verdammt nochmal, kannst du nicht hören. Ich bin älter und weiser.
Ach ja, du hast zur Hälfte recht.
Das ist eigentlich eine Buddy-Action-Komödie auch. Also es ist halt natürlich auch Horror so, aber die beiden funktionieren wie in so einer Action-Komödie, finde ich.
Ja, absolut.
So, wie Riggs und Myrto.
Es tauchen auf einmal große Würmer auf, die 14 Leute, die Stadt angeblich haben soll, in Angst und Schrecken versetzt.
Bekanntes Motiv so aus diesen typischen 50er-Jahre Amerika-Streifen halt, dieses, du hast halt irgendein Riesenviech, was irgendwo herkommt. Ich finde es so witzig, dass das halt wirklich in diesem Film einfach nicht erklärt, wo es herkommt. Ich finde es halt super in dem Film, dass es nicht erklärt wird und dass es sogar thematisiert wird.
Das sind Mutationen durch Strahlungen entstanden.
Oder nein. Das Militär hat sie erfunden, als böse Überraschung für die Russen.
Es steht nichts darüber im Fossillexikon, das weiß ich. Okay, also, sie waren schon vor dem Lexikon da. Aber dann wären sie schon ein paar Millionen Jahre alt. Und man hat bis heute überhaupt erst einen gesehen.
Ich tippe auf Außerirdische. Auf keinen Fall sind das Einheimische.
Dass es halt wirklich einfach nur vier Möglichkeiten gibt. Finde ich eine super Herangehensweise.
Mhm. Vielleicht hat ja einer von denen recht. Dann wäre es ja aufgelöst. Also dann wüssten wir ja schon, aber wir wüssten es gleichzeitig doch nicht.
Naja, wahrscheinlich hat irgendjemand recht, aber es ist auch unerheblich für die Geschichte eigentlich. Also
Schrödingers Auflösung ist das halt. Auf jeden Fall.
Ja, also finde ich jetzt so die Stärke des Films, halt einfach drauf zu scheißen.
Das ist so keine Exposition. Du hast auch bei den Charakteren ja nicht viel Exposition. Du siehst sie einfach, wie die leben. Das muss so schnell wie möglich erklärt werden. Dann kommen die gewöhnlichen Menschen, wobei die sind ja eigentlich nicht so gewöhnlich, ungewöhnlich Spezialarbeiter zu sein in der Stadt mit 14 Einwohnern. auf jeden Fall, die Leute werden irgendwie einmal dargestellt. Dann verändert sich die ganze Situation und man guckt zu, wie die damit klarkommen. So. Das ist die Situation. Und der Film, der läuft ja fast in Echtzeit ab. Ne?
Die sind ja quasi eine Nacht auf dem Felsen gefangen.
Ja.
Die drei.
Ja.
Weil sie nicht wissen, wie die da runterkommen. Und dann liegen da drei Stäbe, mit denen man Stabhochsprung machen kann. Und dann geht's auf den nächsten Felsen.
Es entwickelt sich rasant schon. Ne?
Also es entwickelt sich rasant.
Also, ich glaube, als erstes haben sie den alten Mann auf dem Mast entdeckt, richtig? Mhm.
Der muss aber ganz schön besoffen sein. Edgar, beweg deinen Arsch nach unten!
Sie fahren also mit ihrem LKW, keine Ahnung, die Straße entlang und da ist ein großer Strommast und da sitzt einer auf drauf. Angeblich ist es wieder der, ich habe den Namen vergessen, aber der Säufer des Ortes. Hast du schon wieder zu viel gesoffen? Ja. Komm mal da runter.
Der muss ja voll besoffen sein. Stell dir mal vor, du bist besoffen und kletterst auf
einen
Strommast.
Ja, der ist anscheinend schon wieder
hackenstramm. Du bleibst 48 Stunden hängen.
Ja, er ist schon wieder hackenstramm. Mhm. So, wer muss ihn jetzt da runterholen? Und entdeckt, dass der Mann tot ist. Mhm. Ja. Und der Arzt attestiert ihm, er ist verdurstet.
Ja.
Also erstes Phänomen, warum ist der Mann da oben?
Und die diskutieren ja kurzzeitig da so drüber.
Glaubst du, er hat diesen Ort noch mehr als wir gehasst? Und wollte sich deswegen umbringen?
Auf irgendjemand muss ihn da raufgejagt haben.
Ein jemand, der keine Angst vor einem Winchester-Gewehr hat.
Ich meine, klar, die sind nicht besonders clever. Aber wenn jemand, der ein Gewehr in der Hand hat, auf den Strommast klettert und da vier Tage sitzen bleibt und auf die Weise Selbstmord begeht, dann muss der schon ganz schön daneben sein. Aber
ist alles zuzutrauen.
Ja. Ja, aber es gibt also einen ersten Hinweis darauf, dass was nicht in Ordnung ist, kommt ja sogar vorher.
Ja.
Diese Studentin, sozusagen die weibliche Hauptrolle irgendwie, ja, Love Interest von Vale, die wird ja vorher schon thematisiert.
Hi, ich bin Rhonda. Rhonda Lebeck. Ich bin in diesem Semester hier.
Ja, Geografie.
Geologie.
Studentin, die irgendwie da Geologie macht oder irgendwas, ne? Und die da Erdbeben.
Seismologie.
Erdbeben da irgendwie misst und so. Und die lernen die halt kennen. Und die sagt dann, ist hier in letzter Zeit irgendwie was Komisches gewesen? Ist hier gebohrt worden oder gesprengt worden oder so, weil ich ganz eigenartige Daten empfange auf meinen Geräten und so. Das ist ja schon der erste, also in jedem Horrorfilm ist ja sowas noch.
Was?
Ne?
Naja, und die lachen die halt nur aus, ne, hier ist tote Hose.
Eigentlich reden die gar nicht mit der.
Ist ja nicht blond.
Ja, das ist ganz komisch, wie die damit umgehen. Ne?
Ja, ja.
Also die sehen dann von Weitem da so diese Studentin und dann sagt er so, ja, sie wird bestimmt voll geil sein.
Sie wird alles haben. Lange blonde Haare, blaugrüne Augen, ein Weltklasse-Busen. Einen wunderschönen Hintern und Beine, die alles übertrumpfen.
Total sexistisch eigentlich.
Voll
so.
Das Programm.
Fährt er da hin und dann steht die da mit ihrem Schlapphut und ihrer eingecremten Nase so und dann redet der nicht mit der.
Nee, da hat die Zündung schon wieder an den Seilen.
Schwer enttäuscht der Mann.
Ja, ja. Ja, weißt du, es gibt in dieser ganzen Todeszone, wo die da leben, ne, gibt es so eine Frau, die irgendwie überhaupt so
gleich
alt steht,
ist.
Ne?
Ja, ja.
Also, und dann redet der nicht mit der. So, wie scheiße kann man eigentlich sein?
Ne? In dem Moment meint er aber auch noch, dass er demnächst abhaut. Und
dass er demnächst was?
Dass er demnächst halt abhaut. In dem Moment weiß er noch nicht, dass er da in so einer Todeszone hockt. Ne?
Ja,
und
aber ich meine, es war ja irgendwie sehr vorher auch schon eine Todeszone. Ja, keine Ahnung. Also die haben sie dann kennengelernt so und die hat schon einen ersten Hinweis darauf gegeben. Da ist was. Irgendwas ist da komisch. Interessiert die nicht, haben gar nicht richtig zugehört, haben sie ja eher ignoriert und dann aber
schnell weg.
Kommt so diese erste Eigenartigkeit mit dem Toten, der an dem Strommast hängt. So.
Und dann gibt es diesen tollen POV-Schuss des Wurms, wo die Kamera einfach auf Grasnarbenhöhe durch die Büsche rast und man meint halt jetzt, der Wurm würde sie gleich packen.
Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denke ich halt, diese falsche POV, also nervt mich jedes Mal, weil eigentlich ist es ja keine POV.
Nee, also man müsste eigentlich nichts
sehen. Er ist ja immer noch unter der Erde.
Aber Geröll sehen ist auch Quatsch, ne? So für den Zuschauer.
Ja, aber zwischendurch sieht man ja quasi die wirklichen subjektiven des Wurms.
Ja, ich sehe das nicht so eng, muss ich sagen. Das Problem ist, heutzutage würden sie wahrscheinlich irgendwas CGI-mäßig machen, um eben zu visualisieren, dass der Wurm ja eigentlich nur Erdstöße durch den Untergrund merkt oder so.
Wieso weiß er, dass wir noch da sind? Er hat also keine Augen, oder? Riechen kann uns bestimmt nicht da unten. Er belauscht uns.
Das wird sein. Es registriert sämtliche Vibrationen. Es kann hören, jede Bewegung von uns, besonders auf diesem Felsen, ist eine perfekte Leitung.
Dann könnte man irgend so einen Scheiß machen, wie zum Beispiel bei Daredevil.
Ja,
so, ne? Man dann der so sieht ja auch nichts mehr. Und dann gibt es dann irgendwie so Geräusche und dann siehst du so den Hall.
Ja, und er sieht die ganzen Schallwellen, ne? Und die prallen ab und so. Ne?
Ja, irgendwie sowas müsste man theoretisch ja machen.
Ja, ja.
Ne? Oder so ein Predator-Ding irgendwie, keine Ahnung. Aber das, wovon denn? Ne? Also damals.
Gab ja nichts.
Ja, nix. Und dann haben sie halt einfach die Kamera über.
Wovon denn?
Dann haben sie einfach die Kamera über den Boden gezogen.
Lass den Kollegen mal mit der Kamera durch. Lass den Praktikanten mal mit der Kamera hier durch die.
Ja, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Boah.
Und? Ihr wolltet unbedingt Kevin Bacon haben. Am Anfang nervt mich die Szene gar nicht, aber als es dann wirklich eine Subjektive gibt, wo man sieht, wie die Würmer durch das Erdreich durchgehen, gibt es ja auch zwischendurch.
Ja, also, wo Geröll vorbeischießt.
Genau, wo Geröll vorbeischießt und so weiter und so fort. Da dachte ich so, okay, warum ist das jetzt da so und da nicht?
Im Grunde meint man irgendwie, vielleicht haben die irgendwie wie so eine Art Antenne, die so oben rausguckt oder die dann so.
Ja, so wirkt das.
Ne?
Over shoulder ist das.
Genau.
Wollen das nicht
auch die Schulter von dem Wurm.
Schulter von Wurm. Das steht bestimmt auch im Skript so. Klammer auf, Schulter von Wurm, Klammer zu.
Eine Oberschulter vom Wurm.
Wir haben ein Riesenproblem mit dem Drehbuch. Der Wurm braucht Schultern. Ja, und dann kommen sie zu dem anderen alten Sack. Wie heißt der denn nochmal?
Der mit der Schafe?
Der mit der Schafe,
der
ja.
Mit der Schafe.
Da hast du dann...
Der Schäfer.
Genau, der Schäfer, der sitzt da auf seiner Todeszone und hackt da das verödete Erdreich auf, als ob da was wachsen würde.
Er bestellt sein Land.
Bestellt sein Land, genau. Und die Schafe, die direkt neben ihm stehen, die flippen total aus. Weil die Gefahr natürlich spüren, sehr Tiere. Ja. Ne?
Und er grinst so blöd.
Genau, und er guckt sich dann so ein bisschen um und dann... kommt Qualm und weg ist er. Und dann kommt die Szene, wo sich wahrscheinlich am ehesten jedes Kind, das den Film damals angeguckt hat, am ehesten dran erinnert. Mhm. Dann liegt nämlich noch der Hut von dem Typen auf dem Boden und die denken sich so, was ist denn hier los? Kann doch gar nicht wahr sein.
Muss der Kollege
irgendwie
hin.
Und dann hebt Val den Hut hoch und dann ist der Kopf von dem Typ da drunter.
Was ist denn das?
Zum Teufel soll das? Was soll das für ein Scheißspiel sein?
Und ist auch geil im Nachhinein, wenn du so drüber nachdenkst, wie die in dem Film die Dimensionen steigern. Man redet darüber, dann hast du einen, der ist tot und die Würmer waren nur indirekt beteiligt. Dann hast
weißt du noch nicht so richtig.
Dann weißt du noch nicht so richtig. Ne? Ja. Dann hast du ne, dieses, das hat dann irgendwie noch, klar, da ist einer offenbar umgebracht worden, das ist kein natürlicher Tod.
Ja.
Vielleicht haben die Schafe ihn aufgefressen, bis auf den Kopf und dann Selbstmord begangen. Immer weiter steigert sich die Dimension und das zieht sich ja dann auch so weiter. Dann haben die nämlich Panik. Denken sich ein Mörder.
Ein Mörder läuft rum.
Da läuft ein Killer frei herum!
Was?
Es gibt Straßenarbeiter, die reißen irgendwie, die meißeln da die Straße auf.
Genau, die einzige Straße raus aus dem Puff.
Die warnen die beiden auf jeden Fall, ihr müsst abhauen hier. Und dann fahren sie erstmal zurück ins Dorf, um die Leute zu warnen.
Um den Bescheid zu sagen.
Den Sheriff auch zu rufen. Man bleibt dann aber in der Geschichte erstmal noch kurz bei den zwei Straßenarbeitern. Und während gemeißelt wird, stößt derjenige mit dem Presslufthammer auf einmal auf etwas, was unter der Erde ist und dann spritzt Blut aus der Erde.
Ja. Er penetriert den Wurm.
Also hat er anscheinend den Wurm verletzt und der Wurm sagt, aua. Schnappt sich den Presslufthammer, reißt ihn durch die Erde und der Typ am Presslufthammer wird in dem Schlauch des Presslufthammers eingewickelt und bleibt darin hängen und wird praktisch mitgezogen über die komplette Straße, hoch den Hügel und den Hügel hinunter und ist weg.
Genau.
Sehr geile Szene, muss ich sagen.
Also gut gemacht. Also die Special Effects sind eh ziemlich geil.
Der eine Bauarbeiter wird dann quasi in so einer weißen heimmäßigen Szene dann weggezogen über den Asphalt, Berg hochgezogen und dann wahrscheinlich gefressen. Der andere will hinterherrennen, will ihn retten und dann wird irgendwie durch die Taten des Wurms, was auch immer, es wird irgendwie, die Szene ist ein bisschen diffus, finde ich, gibt es dann plötzlich so eine Art Erdrutsch. Dass plötzlich Steine irgendwie diesen Hang runterfallen und der zweite Bauarbeiter wird unter den Steinen begraben, ist tot und dadurch ist dann halt auch die eine Straße blockiert. Also ist es Absicht gewesen vom Wurm?
Zufall.
Man weiß es nicht. War es Zufall? Ich bin mir nicht so sicher.
So schlau sind die noch.
Die werden immer schlauer.
Die werden also immer
das
schlauer.
Das Komische ist ja, dass also dann wären die am Anfang schon relativ schlau gewesen, aber die werden schon schlauer im Laufe der Geschichte. Das muss man auch sagen. Ne?
Besonders der eine. Der eine, der sich die...
Stummel.
Genau, Stummel.
Der sich der ist, der ist, der hat echt, also ne, der hat bestimmt noch ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben. So, dann bist du da, wo der hin wollte, wo der Film hin wollte. Mhm. Die sind im Endeffekt gefangen. Ja. So, Straße ist zu, ansonsten nur Einöde und selbst die kannst du nicht verlassen, weil Gebirge hinten drum einmal im Kreis stehen. So, also ein bisschen wie Mordor. Ja. Wenn du dir die Herr-der-Ringe-Karten mal anguckst, ist Mordor auch so viereckig.
Ja,
auch
kannst du nirgendwo, in so einem Kessel drin.
Kommst nirgendwo rein.
Also angekommen im Dorf, wollen sie natürlich jetzt den Sheriff rufen. Ab zum Telefon. Natürlich ist die Leitung tot.
Indirekt haben die Würmer die Leitung.
Wahrscheinlich haben die an irgendeinem Punkt kaputt gemacht. Sieht man nicht so wirklich.
Oder war die kaputt und die haben nur die Leute gefressen, die sie reparieren wollten?
Okay, dann fahren wir jetzt los und holen den Sheriff halt persönlich. Kommen wieder da vorbei an der Stelle.
Da, wo jetzt alles im Arsch ist, weil der Wurm den Erdrutsch ausgelöst hat.
Mhm.
Und sehen Gehirn.
Also erstmal sehen sie, dass die Straße zu ist.
Erstmal wundern sie sich, dass die Straße zu ist.
Nicht weiter.
Und dann sehen sie halt...
dann sehen sie halt Gier.
Also das ist halt... Man sieht es ja nicht richtig. Ich fand die Szene als Kind immer krass, aber eigentlich siehst du ja nichts. Du siehst halt einen Helm, wo so ein bisschen Himbeermarmelade drin ist und so ein paar Haare reingeklebt.
Ein paar Bröckchen oder irgendwas.
Ein paar Bröckchen und dann weißt du schon, oh. So, und dann kommen wir nämlich so langsam in den Nachweis der physikalischen Existenz der Monster.
Ja.
Dann wollen sie schnell umdrehen, hektisch Rückwärtsgang, der eine lädt seinen Revolver, falls sie angegriffen werden.
Gehen immer noch von einem Mörder aus?
Gehen von einem Mörder aus, von einem menschlichen Mörder halt. Ne? Fahren irgendwie rückwärts, knallen kurz gegen irgendwie so eine Wand, wollen dann losfallen, dann geht der Wagen nicht mehr. Stehen dann da und geben Gas und so. Und dann kluge Spruch dann irgendwie von dem Älteren, du steckst fest.
Eben nicht. Steckst doch fest, sag ich dir! Die Kupplung qualmt schon!
Und hin und her und so, und dann irgendwie kommt der Wagen frei, fahren wieder zurück, um Bescheid zu sagen, und dann siehst du.
Vielleicht eine Schlange.
Sieht mir nach Aal für mich aus.
Nein, alle leben im Wasser, oder nicht? Vielleicht eine Riesenschnecke.
Was auch immer, man weiß ja nicht, wie sie heißen. Also,
im Grunde ist das ja die eine der Zungen oder eine von den Greifern des Wurms.
Aber ich weiß noch nicht, ob sie da schon quasi Verbindungen zu den Morden da mitziehen. Auf jeden Fall.
Ja, doch, so ein bisschen. Also der letzte Satz ist ja, was auch immer das für ein Ding ist, das kann die Schafsherde nicht komplett aufgefressen haben.
Ja, stimmt.
Suspense steigert sich. Also da siehst du das erste Mal einen Wurm. Das, finde ich, ist halt sehr geil, wie sie das in dem Film gemacht haben. Irgendwas stimmt nicht, kann aber auch egal sein, ist noch nicht schlimm. Dann irgendwie einer ist tot, keiner weiß warum. Dann einer ist tot, ist es echt auffällig, warum. Plötzlich geht es ganz schnell und Leute werden umgebracht, da gehst du von einem Mörder aus irgendwie, ne? Und dann hast du plötzlich etwas. Aber das etwas, was du siehst, ist auch noch gar nicht das, worum es geht. Was da auf dem Boden lag, ist ja sozusagen so eine von den Zungen. Also diese Viecher haben ja irgendwie drei Zungen und so. Und die auf dem DVD-Cover hast du ja auch dieses Ding und du denkst, das sind die Monster.
Mhm.
Und in dem Film weißt du ja gar nicht, dass es noch was anderes gibt. So, ne? Und dass sie das dann noch weiter steigern.
Mhm.
Das, finde ich, macht der Film total gut.
Mhm.
Weil die bis zur Mitte des Films mindestens irgendwie diese Spannung und worum geht es eigentlich, immer weiter aufbauen, aufschütten sozusagen.
Mhm.
Und immer was Neues kommt und du die ganze Zeit nicht so genau weißt, worum geht es jetzt eigentlich.
Also die haben am LKW diese, wir nennen sie jetzt mal Zunge oder diese kleinen Greifer, entdeckt, abgerissen.
Verkaufen es für $15 an
Walter
Chang.
Ich biete euch $5 dafür.
20.
Okay, 10.
15.
Okay, 15.
Macht er daraus noch Geschäft innerhalb seines kleinen Örtchens da? Macht
daraus ich
ein Foto,
mich,
eine Fotoshow. So eine Scheiße.
Du musst ja überlegen, ne? Der hat $3, ne? Mhm. Für ein Foto. Und der verkauft ja, denke ich mal, das Polaroid-Foto mit.
Mhm.
Polaroid-Foto kostet ja schon irgendwie so $1.50 das Stück, ne? Irgendwie in der Kartusche. Da muss er ja auch schon fast jeden in dem Dorf fotografieren, damit er das wieder raus hat.
Und der Punkt ist aber, die anderen, genau, die halten das für eine total schlaue Idee, was er da macht.
Dieser Schang ist schlau wie eine Schlange.
15 lausige Mäuse.
Ein Mann, der vorplant.
Scheiße, das heißt, auf die Idee was selber kommen
können. Das heißt, er weiß, dass 3 Leute tot sind, er wird es nicht kaufen, also potenziell kann er es nur an 10 weitere Leute verkaufen, also kann $30 damit machen.
Ja, nur nicht mal, weil du musst ja doch die Kosten, du musst ja doch die Kosten für die Polaroids abziehen.
Ach ja, genau, $15 hat er für den Wurm bezahlt.
Ich glaube,
ja, also, du bekommst immer vielleicht bei 18, $20 kommst du aus.
Also im Grunde ist halt fast eine Nullnummer.
Ja, so. Kannst du noch ein Bier kaufen, ist dann gut. So. Wenn du in so einer Umgebung lebst, dann musst du ja jeden Pfennig 3-mal umdrehen. Wahrscheinlich trinken die auch morgens Nektar von der Wiese irgendwie oder so, um da klarzukommen. Ich meine, das ist eine total lebensfeindliche Umgebung. So.
Man fragt sich auch, wie das überhaupt läuft, weil eigentlich, stell mal vor, jeder von denen hat $500 und die schieben sich die ganze Zeit gegenseitig hin und her ab.
Also eigentlich könnten die auf Geld komplett verzichten.
Eigentlich schon.
Man würde einfach sagen, jeder von uns ist jetzt Spezialarbeiter und macht jetzt, wenn einer was braucht, macht jeder mit und wir gehen einmal im Kreis. Vielleicht ist das die Erklärung. Vielleicht erklärt das auch, warum da keiner in die Schule geht. Da
gibt's am Ende wird jeder Spezialarbeiter.
Ja. Ich meine, da gibt es einen Typ, der hat einen Schrottplatz. Wenn du in der Stadt mit 15 Leuten wohnst, dann kommt wahrscheinlich alle 5 Jahre mal ein Auto dazu.
Der hat den geilsten Job.
Ja, und wieder ein Tag. Genau, und dann kommt nämlich noch eine Szene, die auch wieder die Spannung noch weiter steigert. Alle reden blödes Zeug und dann spricht Val ein Machtwort. Leute, wacht auf. Ja, nimmt den Plan von der Wand und sagt, hier haben sie den gefressen, da haben sie den gefressen, da haben sie den gefressen, da haben sie den gefressen. Der Weg führt in einer geraden Linie sozusagen zu denen, wir sind in großer Gefahr. Okay, einzige Möglichkeit, müssen reiten. Laufen geht nicht, 40 Meilen oder was. Ich habe nicht kapiert, wo die mit dem Pferd jetzt hinwollen, wo die mit dem Truck nicht hinkommen.
Ich glaube, die wollen über den Bergpass.
Die wollen dann über den Pass des Karadras.
Ja, so ähnlich ist das.
Und entscheiden sich dann doch für die Minen.
Lasst uns durch die Minen gehen.
Balrog hinten, Würmer vorne. Auf jeden Fall, ja, dann reiten die. Und dann geht es so langsam ins Eingemachte von dem Film.
Ja. Das erste Mal, dass man den Wurm, den eigentlichen richtigen großen Körper des Wurms mal sieht, ist, wenn die dann durch die Wüste reiten und die Pferde rasten auf einmal aus.
Ja, mach schon weiter, na los, geh! Versteht so viel von Pferden wie eine Kuh beim Radfahren.
Warte mal. Irgendwas gefällt ihnen nicht.
Genau, wie die Schafe.
Wie die Schafe?
Ja, die Tiere wissen das. Es ist so bescheuert, wie das teilweise in Filmen dargestellt ist, dass Tiere immer einen Sinn dafür haben, wann man in Gefahr ist. Habe ich erzählt, dass wir letztens, als wir am Nordseeurlaub waren, alle fast ersoffen wären? Weil wir in Nebel...
Was?
Waren wir an der Nordsee, am Strand, und dann zog Nebel auf.
Dann kam die Flut.
Dauert ja noch ein bisschen, bis die Flut kommt. Ja, scheiße. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, wir waren gar nicht am Strand, wir waren auf einer Sandbank. Ja. Und dann ist hinter uns Wasser hochgekommen.
Da sind schon viele Leute mal umgekommen, also Mist.
Schon, es war auch echt, ohne Scheiß, war knapp am Ende. Ja. Meinst du, die Hunde haben was gesagt?
Nee, das ist ja keine Gefahr, weil das ist ja ein natürlicher Vorgang. Ich glaube, die haben...
Das ist ein Vulkanausbruch auch. Ich halte das jetzt immer für Quatsch, wenn ich das in Filmen sehe, dass Tiere irgendwie ausrasten, wenn Gefahr sich nähert. So,
also das ist natürlich auch... vielleicht ist das auch ein Tierklischee.
Gut,
vielleicht,
dass ein Wellensittich einen Geist aufgibt, wenn irgendwie Gas... das ist ja was anderes, aber...
Das ist ein Klischee.
Also Pferde denken sich auf jeden Fall Gefahr, so, aber die ziehen trotzdem nicht die richtigen Schlüsse, bis der Wurm sich dann ein Pferd schnappt. Und dann haben sie ganz gut gemacht, dann siehst du nämlich auch wieder nur die Tentakeln, die du ja schon kennst. Denkst du, ach, jetzt noch mehr davon, das denkst du als Zuschauer, das denken die aber auch.
Davon wimmeln bestimmt Millionen rum. Irrtum, nur einer.
Weil die sagen ja, ach, so läuft das. Ne? Hier so Tentakelwürmer da. Dann gibt es eine recht unangenehme Szene, wie die sich das erstmal in Ruhe angucken, während das Pferd da gefressen wird. Da dachte ich auch so, okay, wie fasziniert. Ich meine, ich verstehe, dass sie fasziniert sind, aber dass sie das Pferd nicht retten.
Ja. Hilft doch mal dem Gaul.
Sind beide bewaffnet.
Ja, klar, natürlich. Die stehen dann da. Ach, so läuft das.
Ich glaube, die sind einfach total schockiert. Die
ja, Pferde. Trotzdem, das Pferd ist noch am Quietschen. Ich höre die Pferde schreien. Frühlingspferde. Dann schießen sie endlich drauf. Das Gewürm zieht sich zurück. Und dann plötzlich gibt es eine Riesenbeule, wo ein Riesenwurm drunter ist. Und dann bricht das auf. Und dann erst denken die, ja, es sind ganz viele. Und dann ist nur einer. Hm. Nächste Knaller. Wie geil kleinschrittig das aufgebaut ist.
Stimmt.
Ne? Stand ja wohl auch zur Diskussion, dass quasi der richtige Wurm, also, ne, also der Graboid, das ganze Ding ist ja sozusagen der Graboid, dass das aufs Cover kommt. Mhm. Und da haben sie nämlich gesagt, scheiß Idee. Und haben dann halt nur dieses eine Teil genommen. Mhm. Dann denkt jeder, denkt dann irgendwie, ja, das is it halt. Und dann kriegst du sozusagen noch die Überraschung in dem Film, dass es das irgendwie nicht ist. Mhm. Finde ich cool.
Denk, wenn du dir vorstellst, du warst in der Videothek, hast dieses Cover gesehen, das kriegst du ja nicht mit nach Hause. Du kontrollierst ja jetzt nicht, sah der nicht auf dem Bild anders aus oder so?
Das ja gut, ja aber nicht. Da bist du auch wieder beim Weißen Hai.
Ist ja auch so ein bisschen anders, Cover vom Weißen Hai.
Ja,
ein
bisschen angelehnt, ne? Aber auch nur ganz minimal.
Vom Maßstab her nicht korrekt,
ja,
das Cover. Aber ich fand es so, wie ich es gemacht habe, fand ich es geil.
Ja, es ist schon gut, aber ich glaube, ich hätte, also die Überraschung wäre größer, das wollte ich nur sagen, die Überraschung wäre halt größer, wenn da zwei kleine Würmchen gewesen wären und dann hinterher siehst du im Film, da hat da so eine riesen Kavemsmann.
Ein Riesenwurm.
So ein Riesenwurm. Da durchstößt.
Ja. Und dann liefern die sich ein Wettrennen. Also das, ne, der Wurm kommt aus dem Boden raus. Man sieht ihn zum ersten Mal richtig.
Ja.
Der Wurm. Man
denkt, scheiße, ist halt geil.
Ja. Der Wurm faucht. Obwohl die sich nicht bewegen, weiß er, wo die sind. Und macht dann. Und dann rennen sie weg. Wenn sie stehen geblieben wären, wäre nichts passiert.
Ja.
Aber dann rennen sie halt weg und so. Haben dann Glück, dass da so ein Kanalbett ausgehoben ist, direkt um die Ecke. Also gerade genau so weit weg, dass sie da noch schnell genug hinrennen können, bevor der Wurm da ist. Und dann, ja, knallt der Wurm gegen dieses Fundament und ist dann tot.
Dummes Riesenrindvieh. Es hat sich selbst erledigt.
Und an dem Punkt muss ich ein neues Thema aufmachen, weil viele Actionfilme, viele Science-Fiction-Filme vor allen Dingen biegen die Regeln der Physik, der Naturgesetze ja enorm. Aber ich muss sagen, dass wenn man dem Film was vorwerfen kann, dann dass er wirklich so extrem krass irgendwie mit den physikalischen Grundgesetzen umgeht, dass es halt so überhaupt keinen Sinn mehr macht. Weil diese Würmer, die so einen Durchmesser von so einer Fassgröße oder sogar noch größer haben, schießen in einer affenartigen Geschwindigkeit irgendwie durch den komprimierten, festen Boden. Wie machen die das?
Mit ihren kleinen.
Ja, die haben, die haben da überall so kleine. Die haben überall so kleine Dinger. Und dann machen die dann mit. Und dann dadurch kriegen die so viel Gas,
also, ja,
dass sie nach vorne getrieben werden. Und was passiert dann mit der Erde? Ich meine, so ein Regenwurm frisst vorne die Erde, kackt die hinten wieder aus. Mhm. Das macht er ja offenbar nicht. Ne?
Nee,
das wird ja nicht gedacht. Man sieht ja, wie der. Also es gibt ja auch so eine Szene.
Der verdrängt.
Er verdrängt, ja.
Ja, aber das sieht man ja.
Ja.
Also natürlich nicht in dem Maßstab, wo es eigentlich hätte sein müssen. Wenn er sich bewegt, wirft er ja immer diese
nach,
Erdwelle, genau, die dann nachher wieder runtergeht. Also das finde ich schon, es passt natürlich nicht zu diesem Riesenwurm. An der Stelle, wo wir den Wurm auch zum ersten Mal sehen, graben sie ihn ja auch aus. Mal ebenso.
Ja.
Während die beiden vorne gucken, hat Kevin Bacon den alleine ausgegraben.
Hey, seht euch das hier an! Ich hab das Arschende gefunden!
Aber da dachte ich mir auch so von wegen, okay, wenn sie jetzt schon dieses Loch graben, ne, und den da reinlegen, dann hätten sie auch wenigstens einen Meter tiefer graben können. Weil offensichtlich ist er ja quasi genauso hoch wie
unter der Kante. So
genau unter der Erdkante.
Ja. Was ich bei der Stelle, wo sie den Wurm ausgraben, nicht verstehen kann, was meiner Ansicht nach ein Versagen ist vom Drehbuchschreiber, dass in dem Moment nicht Kevin Bacon sich da drauf setzt und so tut, als wäre es sein Pimmel.
Ich hätte zumindest nur einfach drauf geritten und
rein. Hey, Leute, guck mal. Nein, aber jetzt nochmal die Physik. Ne? Dieses Ding drückt mit dem Kopf quasi gegen eh schon komprimierte Erde und baut so viel Energie auf, dass er die dann noch verdrängt und zur Seite drückt. So, ne? Und auf diese, das scheint mir, also wenn das überhaupt möglich ist, scheint mir da schon wirklich physikalisch sehr weit hergeholt zu sein. Aber der schafft es auf die Weise, sogar Schwung aufzubauen. Also der bewegt sich mit so viel Energie, dass der Schwung sogar noch reicht, quasi um weiter durch die Erde zu treiben. Weil nur durch Schwung kann der sich ja den Schädel einschlagen.
Mhm.
Das ist, glaube ich.
Der ist also schon ziemlich schnell unterwegs und knallt halt gegen harten Stahlbeton.
Ja, aber das ist doch, dass mal irgendwie so ein Stein wirklich im Boden ist. Kann doch auch nicht die Seltenheit sein, oder?
Ja, ja.
Dass er sich da also nicht auch einen wegholt, ne?
Ja, also natürlich. Also man stutzt schon, wenn er halt durch diese Betonmauer, er bricht ja schon irgendwie durch. Also ich habe zumindest erwartet, dass er durchbricht und dann aber einfach nur verendet, weil er da in so einem Flussbett da liegt, also in so einem Betonbett und dann nicht weiß,
wie so ein Regenwurm, weißt du, der so, er lichtet da so in der offenen Sonne.
Also dem Drehbuch tut schon gut an der Stelle, auch wenn es natürlich absurd ist, wie du schon sagst, aber wir sehen zum ersten Mal den Wurm, den man vorher nicht sehen kann.
Bei der Unterhose meiner Tante.
Das heißt, wir sehen jetzt, okay, das ist die Bedrohung, aber sie haben es noch nicht geschafft, es umzubringen, weil es hat sich selbst umgebracht. Ich glaube, wenn sie es selbst umgebracht hätten und dann gesehen hätten, wie groß es ist, dann wäre es halt nicht so, ja, dann wäre die Bedrohung gar nicht mehr da gewesen, weil okay, wir haben ja schon alles umgebracht.
Also, wenn es geht. Ich finde ja, wenn das Vieh sich aus lauter Blödheit selber umbringt, dann wirkt es auf mich eher weniger bedrohlich. Weil eigentlich müssen die jetzt nur so ein bisschen da rumtrampeln.
Nee, das nicht.
Und wenn dann einer auftaucht, ganz schnell wieder zu dem Kanal.
Ja, im Grunde, das hätte man erwartet, genau. Also im Grunde, die Lösung lag auf der Hand. Jetzt muss man aber sagen, zu dem Zeitpunkt gehen sie davon aus, dass das gewesen ist. Na, danke, wir sehen jetzt erstmal die Bedrohung. Das ist also der Wurm. Meine Fresse ist halt groß. Und die gehen natürlich davon aus, das war's.
Genau, also Rhonda kommt um die Ecke.
Hey Jungs!
Und hat die weder schreien gehört noch sonst was. Da sind die gerade erst schreiend da reingesprungen. Ja, die sieht das Ding dann und obwohl sie Seismologie studiert, kennt die sich recht gut mit Würmern aus.
Und alle so.
Naja, guckt sich das Ganze an und weiß genau.
Ah, schön.
Guckt sich den riesigen, fleischfarbenen, borstigen,
bisschen schrumpeligen
Riesenwurm an. Und weil die schon alle Würmer gesehen hat, die es so gibt, weiß die genau, sowas ist noch nie beschrieben worden.
Wie derbe verschluckt.
Kleine Anekdote dazu. Es gab einen ersten Plan, dass der Wurm sowas wie eine äußere harte Schale hat in der Konzeption und das Innere quasi so weich dargestellt wird. So ein bisschen habe ich mir das vorgestellt wie bei King Kong von 2005 oder wann, der von Peter Jackson. Da gibt es da diese Szene in dieser Grube. Da kommen plötzlich so Egel vor, ja, außer Matsche. Oh. Die sind so. Die sehen aus wie so Egel und dann stülpen die so einen pimmelartigen Hals da irgendwie aus. So habe ich mir das vorgestellt. Und so ähnlich haben die sich das damals auch vorgestellt und es gab sogar Konzeptionen und so. Das hat aber wohl nur zu Gelächter geführt, weil die tatsächlich meinten, dass es aussieht wie ein Penis. Ja, ja, also genau. Dieses Ausstülpen von dieser, ja, von diesem weichen Inneren halt. Ja. Und so haben sie dann gelassen. So.
War auch besser so.
Ich meine, was erwarten die? Ich finde, wenn man schon Filme mit Riesenwürmern dreht, dann kann man auch kann man auch den ganzen Weg gehen. Oder?
Kann man auch den ganzen Weg gehen. Der Seismograf schlägt aus und die flüchten auf dem Felsen, weil genau, da sind sie sicher.
Also die kapieren, in dem Moment kapieren die halt, dass dieses Vieh sich durchs Erdreich bewegt, dass die auf dem Felsen natürlich in Sicherheit sind. Warum dieser eine alte Penner nicht von dem Elektromast da runterkommen konnte und so. Und dass der wahrscheinlich die Geduld hat, die jetzt dann irgendwie da auszusitzen. Der Wurm. Wobei ich das auch nicht so richtig kapiere, weil, ich meine, es gibt Tiere, die machen sowas. Zum Beispiel so ein Komodo-Varan, der beißt dich in den Fuß und dann haut er ab. Weil dann hast du irgendwie Bakterien in der Wunde und so, dann verreckst du. Weil das dauert 2-3 Tage.
Ne? Der bleibt aber bei dir irgendwie.
Der bleibt in der Nähe so, ne? Bis du dann kaputt gehst. So, ne? Und dann frisst er dich halt. Ne? Das macht ja auch Sinn. Sich, ja. Aber wenn die auf dem Stein da kaputt gehen, dann hat der Wurm da nichts von erstmal. Also schon ein bisschen komisch. Ne? Ja. Also ich würde nicht so jagen, wenn ich so ein Wurm wäre. Du kannst darauf spekulieren, dass die so verzweifelt sind, dass die dann doch versuchen zu flüchten. Ja. Aber dann musst du jedes Mal wieder warten und weiß es nicht genau.
Der spekuliert, glaube ich. Ich spekuliere mal, der spekuliert.
Ja.
Weil er hat ja gerade nichts Besseres zu tun. Also ich meine, wenn er jetzt irgendwo anders was spüren würde, ne?
Würde er vielleicht gehen.
Dann würde er gehen. Also wenn es irgendwo sich eine bessere Chance ergeben würde, dann würde er wahrscheinlich da gehen. Aber die gibt es gerade nicht. Also kann ich auch hier bleiben.
Was ich darauf hoffe, im Moment niemand bewegt. Anscheinend.
Sie registrieren die leiseste Bewegung durch die Erde. Sogar Schritte. Darauf jagen sie los.
Können die sich auch nicht quer durch die Erde bohren?
Und dann in China wieder rauskommen, oder
zum
was?
Zum Beispiel.
und dann dahin gehen, wo viele Menschen sind.
Du weißt schon, dass die Erde einen heißen Kern hat.
Ja, ich meine, außenrum so ein bisschen.
Wenn sie ein Auto eingraben können, warum können sie keinen Stein eingraben? So ein Felsen.
Na guck, bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Ja, stimmt.
Weil sie den ja schön niederfressen können, so, dass sich das Ding so um 2 Meter senkt. Und dann,
das machen die ja ein paar Mal. Die verdrängen unten drum und dann sickert die ganze Scheiße zusammen.
Ja, aber auch nur bei Autos, ne? Machen sie das. Also oder so. Aber nicht bei Felsen.
Wahrscheinlich, weil die dann Schiss haben, dass die irgendwann dagegen knallen. Naja, auf jeden Fall, die sitzen dann auf dem Felsen und wissen genau, so ohne weiteres geht's halt nicht weiter. Rhonda hat eine gute Idee, aber der hört keiner zu.
Ich glaube, ich habe eine Idee.
Wir müssen jetzt wirklich einen Plan schmieden, der wartet uns sonst zu Tode.
Wisst ihr,
Warum machen wir nicht einfach ein Wettrennen? Wir haben ja gestern auch gewonnen.
Keiner hört der zu. Und dann kommt sie kommt hier auf die Idee, Stabhochsprung.
Wo kommen diese verfickten Stangen auf einmal her?
Ja.
Es gibt also nochmal kurze Erklärung, es gibt also Eisenstangen, die liegen da angelehnt an deren Felsen rum.
Ja, irgendwie.
Oder Holz. Es könnte auch Holz sein, ne?
Das soll ja, die haben ja noch so ein paar andere Bretter und so ein Kram da so ein bisschen Müll hingelegt.
Da liegt natürlich,
als wäre das irgendwie vom Zaunbau über oder so.
Aber natürlich auch 3 gleich hohe, schöne Stangen, um sich halt vom Felsen zu Felsen zu schwingen. Um sich an die Stange zu hängen.
Also um das nochmal auf einen Punkt zu bringen, die benutzen ihre Riesenlatte, um von einem Riesenwurm abzuhauen. Irgendwie, das ist dann so ein bisschen der Kern des Ganzen.
Synchron springen die also alle 3 von Felsen zu Felsen. Hm. Und musikalisch ist es schon sehr humoristisch, also ist schon sehr lockere Stimmung dabei. Ne? Das ist schon ein kleiner Schmutzmoment.
Gibt's übrigens was zu sagen zu der Musik? Der Film hat eigentlich 2 Komposer gehabt. Nämlich einmal einen Typen, der hieß Robert Falk und einen, der hieß Ernst Troost. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, es gab den ersten, das ist dieser Troost, wie er heißt, der hat einen dramatischen, klassischen Soundtrack gemacht, irgendwie episch mit Trompeten und jede Menge Geblase. Und irgendwie fanden die das nicht geil. Dann haben sie sich überlegt, wir brauchen was Bodenständigeres, haben einen anderen noch reingeholt und der hatte dann eine Woche Zeit, noch Musik zusätzlich zu programmieren oder zu machen. Und das ist halt der andere Typ und so. Und der hat dann halt mehr so auf Western-Musik so ein bisschen gesetzt, um das thematisch aufzugreifen. Da hast du Mundharmonika, Maultrommel, so ein Scheiß halt, ne? Und du hast im Grunde 2 unterschiedlich konzeptionierte Soundtracks in dem Film. Mhm. Und die haben beides drin gelassen, weil die das produktionstechnisch irgendwie nicht mehr anders geregelt
haben. Ja, der andere konnte natürlich in einer Woche nicht den ganzen Film musikalisch neu machen. Dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir das, was wir halt haben irgendwie, und den anderen Käse.
Irgendwie haben sie es zusammengebaut. Das ist ganz eigenartig. Bei manchen Szenen siehst du halt, hörst du halt diesen eher epischen Soundtrack und so, und der passt. Und dann in anderen Momenten, eher in ruhigeren Momenten, hast du dann irgendwie diese klassische Western-Musikuntermalung, die dann auch eher, also fast wie Sounddesign eigentlich oft mehr ist, weil einfach so um Stimmung zu erzeugen.
Stimmung in dem Moment, ist das,
Und das ist eigenartig. Also das steht tatsächlich, der eine von denen steht irgendwie nicht im gar nicht im Credit von dem Film. Jetzt so im Nachgang muss ich sagen, dass die epischen Teile des Ganzen, die sind auch cool. Bei dem anderen Kram macht es irgendwie auch Sinn. So.
Es passt schon.
Ja. Es klingt halt so ein bisschen wie der Titelsong von Roseanne. Aber ansonsten ist halt okay. Ne? Also,
der ist auch schön. In der Stadt angekommen.
Waren sie ihre Kollegen?
Diese Schlangendinger sind nur ihre Zungen oder so. Was glaubt ihr mir? Diese Tiere sind riesig.
Es tut mir leid, aber ich kann die Geschichte kaum glauben.
Genau. Reden sie erstmal wieder.
Jetzt wird erstmal geredet. Jetzt wird erstmal gesagt, okay.
Die wie immer alle im Geschäft sind.
Ja, irgendwie ist das Geschäft von Walter auch so der Hotspot. So, man trifft sich halt da. Ich glaube, die trinken auch gerne mal ein Käffchen zusammen oder so.
Bier auf jeden Fall.
Also Bier auf jeden Fall und vielleicht wird auch mal eine Kleinigkeit gegessen. Das ist so der Treffpunkt des Ortes. Hm. Es gibt halt auch nicht viele Szenen. Also es gibt auch nur 2 Locations, die drin spielen in dem ganzen Film. Eine ist halt Walters Geschäft, das andere ist halt bei Bird im Keller, da kommen wir gleich zu.
Was übrigens total geil ist.
Also es wird wieder diskutiert, wir müssen jetzt überlegen, wie kommen wir hier raus aus der Nummer. Mhm. Und dann kommen aber auch die Würmer hinterher, weil die greifen jetzt sozusagen Perfection, das greifen kleine Örtchen
Perfection an. Was ich total komisch finde, wie das da abläuft, weil die sind gerade entkommen von den Würmern. Die haben es mittlerweile echt kapiert. Also es gab jetzt mehr als genug Hinweise so und die wissen jetzt, was es ist, wie es ist und wo es herkommt. Und dann hängen die da rum und reden dann darüber so, yo, wir müssen jetzt mal fliehen. So, ja, klar, alles klar, machen wir. Ne? Wo ist denn deine Tochter?
Mindy!
Die hüpft draußen mit ihrem komischen Hüpfstab durch die Gegend so und Melvin wirft da seinen Basketball die ganze Zeit auf den Boden. So und plötzlich passiert es.
Geht ins Haus, geht ins Haus!
Zumindest sie als die Expertin, die müsste ja zumindest mal sagen, Leute, sorgt mal bitte hier für Ruhe, sammelt mal eure Leute ein, wir müssen nicht mal die Schnauze halten. Da die beiden das noch nicht ganz auf dem Schirm haben, das glaube ich sogar.
Die sind halt auch blöd.
Weil die einfach nur dumm sind.
Da gibt es diese Aktion, Melvin geht den Leuten ja voll am Sack. Der schreit und tut so, als wäre was. Das macht er, glaube ich, zweimal. Das macht er
öfter im Film, geht den Leuten immer am Sack. Ja. Natürlich weiß man genau, warum es passiert. Ne? Er will immer, also er will den Leuten immer irgendwie am Sack gehen, aber das passiert natürlich nur, damit man ihm, wenn es drauf ankommt, nicht glaubt halt. Ne?
Ja, genau. Dann passiert es tatsächlich. Er springt katzenartig irgendwie da an diese Laterne. Und die kommen raus, wollen ihm schon den Hosenboden langziehen und sehen dann, dass er halt da an den Beinen am Bluten ist und so. Ja. Und dann checken sie es, gucken sich kurz an. Jo, Würmer sind da. Dann hast du eine Action-Sequenz, wo Rhonda dann sich im Stacheldraht verheddert. Das ist eine geile Szene. Also die ist echt gut gemacht so, ne?
Absolut.
Irgendwie, die rennt da, oh, ich weiß gar nicht genau warum, die rennt da irgendwie rum, flüchtet, verheddert sich im Stacheldraht. Der Wurm kommt direkt unter ihr aus der Erde, die dreht sich dann halt und dann ist sie voll verheddert und so. Und dieses Vieh, voll geil, will sie dann da so reinziehen. Diese Greifarme greifen dann den Stacheldraht und ziehen sie ran. Hammergeile Szene. Also
ja, Bell rettet auch die Situation und ruft ihr zu.
Zieh die Hose aus!
Damit sie halt vom Stacheldraht da rauskommt. Das fand ich eine sehr geile Szene. Sie rennen also dann zurück in den Supermarkt und vor dem Supermarkt ist ja wie so ein kleiner Bürgersteig aus Holzlatten gebaut. Und wie der Wurm dann unter den Latten also herjagt und so, dann die Holzlatten so hochgeschossen kommen und so. Und die flüchten halt ins Geschäft.
Ja. Da hätte ihnen eigentlich schon klar werden müssen, als sie das mit der Veranda gesehen haben, dass sie da drin nicht sicher sind.
Ja, das stimmt. Nee,
das ist schon
alles so eine Bretterbude und da sind so dicke Würmer, die können.
Für den Wurm macht es echt keinen Unterschied.
Nee.
Ob er diese Veranda-Bretter hochballert oder den Parkettboden in dem Gebäude. So.
Ja.
Latten.
Haha.
Würde ich auch als Drehbuchschwäche oder als sehr stark konstruiert
erachten. Also zumindest sind die alle nicht so schlau, denken da nicht drüber nach.
Ja, nee, nicht so richtig. Also es macht ja auch irgendwie nichts mehr aus. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die da reinrennen, weil die sich da sicherer fühlen als draußen. Brauchen sie eigentlich gar nicht. Die können genauso gut draußen stehen, solange sie leise sind. Ne? Mhm. Also gut, sind dann aber halt drin. Naja, Val verarztet dann die Wunden von ihr, die der Stacheldraht ihr zugefügt hat.
Ja, es gibt so einen kleinen Filmfehler, ne, wenn die da reinrennen, ne? Wenn die kurz bevor die, also wenn die rein, die rennen ja über diese Veranda und sie hat ja, weil sie ja keine Hose mehr an hat, halt die nackten Beine, die waren, sind ja verletzt von dem Stacheldraht. In dem Moment, wo sie auf die Kamera zurennt, sind die Beine aber unverletzt. Mhm. Und dann geht sie halt ins Geschäft rein, dann hat sie wieder ihre Wunden.
Was mir noch aufgefallen ist, ich habe den Film ja bei der Neusichtung auf Blu-ray gesehen natürlich und so und die Qualität ist ja wirklich richtig gut. Das hat aber auch Nachteile. Das ist mir da besonders aufgefallen. Also zum Beispiel bei der Szene, wo nur diese Tentakelwürmer da an dem Pferd dran sind. Siehst du zum Beispiel auch echt Fäden. So, die siehst du deutlich.
Ja.
So, ne? Ja, ja. Und bei der Szene, wo Val dann die Beine von ihr verarztet, siehst du volle Kanne, dass die mega behaarte Beine hat. Ich sag jetzt nicht, dass das schlimm ist. Es ist jetzt nicht mehr so das, was man erwarten würde.
Ja.
Vielleicht ist man so ein bisschen, vielleicht ist man einfach irgendwie durch die, keine Ahnung, durch die Medien, ne, durch die Darstellung irgendwie auch von Frauen, vielleicht ist man so ein bisschen ins Negative auch verändert worden. Ich fand diese Szene dadurch echt eigenartig, dass die da so eine Love-Szene da so mit Spannung aufbauen und der verarztet ihr gerade die mega behaarten Beine. Dann sind sie da drin, sind in dem Laden drin, scheinbare Sicherheit und dann fängt die Tiefkühltruhe irgendwie an zu rappeln. Das macht die manchmal, das haben sie auch vorher schon mal gezeigt. War auch voll klar, dass das jetzt nochmal passiert in der Situation. Sonst hätten sie sich das nämlich sparen können. Wurm bricht durch den Boden, frisst erstmal Walter. Schade, fand ich cool. So, war gut gemacht, die Szene. So, da hatten sie wirklich den ganzen Boden ausgehöhlt und diesen hydraulischen Kopf dann da in Gänze. Dadurch wurde dann wieder klar, dass die Situation richtig dramatisch gefährlich ist.
Und die Szene besonders, gerade wie er so in dem Maul war, das erinnerte sehr, sehr stark an der Weiße Hai. Ne?
Okay, dann müssen sie den Plan alles so ein bisschen ändern. Die gehen dann aufs Dach, sitzen dann auf dem Dach und überlegen sich, was kann man machen.
Und Bird?
Kommt nach Hause.
Bird funkt die an.
Ja, genau, die müssen erstmal noch dieses Funkgerät da irgendwie rausholen aus dem Laden und so, und die versuchen den dann zu warnen.
Und er sagt ihm halt 100.000 Mal, Kollege, die sind unter der Erde.
Sie sind unter der Erde, sie sind unter der Erde.
Unter der Erde.
Unter der Erde. Unter der Erde. Ja. Dementsprechend rammen sie irgendwann die Wand, also die Wände fangen an zu wackeln und dann stößt dieser Riesenwurm durch die Wand. Da macht er die Birne aber nicht kaputt.
Und dann feuern die erstmal alles auf das gute Ding ab.
Genau, dann voll geil. Siehst du ja erstmal, wie die schießen mit den Knarren, die sie in der Hand haben. Und dann zieht die Kamera so ein bisschen auf. Ja. Ne? Und dann siehst du, dass die hinten die Wand komplett voll mit Schusswaffen haben. Ja. Dass die echt so richtig so voll einer der Waffel haben, die beiden. Und dann nageln die das Vieh erstmal so ein bisschen da durch.
Und ganz geilen Moment dabei finde ich, wie dann erstmal wieder zurückgeschnitten wird auf das Dach von dem Supermarkt. Und du hörst nur in der Ferne den Kampf sozusagen, die Schüsse fallen. Und die denken, ja okay, das war, die sind auch tot, die beiden. Nur dieser Kampf in der Ferne, das finde ich einen super geilen Moment.
Dann auch dieses, dass du dieses Knallen dann noch mit so einem totalen Hall hörst,
durch
die Berge und so, ne?
Ja.
Ja, ja, voll geil, muss ich auch sagen. Und und dann kommt wahrscheinlich die teuerste Szene im ganzen Film, schätze ich, ne? Das Vieh ist durch die Wand gebrochen und die feuern alles ab, was sie drauf haben. Was auch echt so ein bisschen komödiantisch auch ist, dass die so total unterschiedliche Waffen dann nehmen. Dann siehst du so ein Bild, wo die Frau dann so zwei Handfeuerwaffen so in der Hand hat und so ping, macht ping, und die ganze ping, Zeit ping, 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 ping und so. Das würde man nicht so machen
eigentlich. Statt direkt die größte zu nehmen einfach, ne?
Ja. Naja, und dann, aber schaffen es echt, das Vieh Platz zu kriegen. Er hat dann noch so ein Elefantengewehr irgendwie mit so dildo-großen Kugeln und dann nageln sie das Vieh halt platt.
Er ist tot, habt ihr verstanden? Wir haben diese Bumsmaschine getötet. Bitte kommen!
Alles klar, Bird, und wir gratulieren. Wir wollen dir nur noch mitteilen, da sind noch zwei weitere. Ich wiederhole, zwei weitere Bumsmaschinen.
Und dann gibt's halt noch zwei.
Und dann denken sie sich als Lösung aus, okay, wir schnappen uns jetzt den Bulldozer.
Der Cat, was ist mit dem Caterpillar?
Oh je, der ist langsam als eine Schnecke.
Ja, aber er wiegt mindestens 30 Tonnen, die schaffen niemals 30 Tonnen.
Und mit dem Bulldozer hauen wir jetzt einfach ab.
Der Plan ist dann hoch ins Gebirge zu fahren, wo der Boden dann halt steiniger wird.
Genau.
Weil die Viecher dann halt nicht mehr mitkommen
können. Ab da wahrscheinlich zu laufen.
Ja, dann fahren sie los mit diesem ganzen Tross. Würmer scheinen zu lernen, weil die machen nämlich auch Birds Auto kaputt, obwohl er das in dem Moment gar nicht benutzt.
Mhm.
Die funken dann mit dem und sagen, du kannst losfahren mit deinem Allradantrieb-Jeep und holst Hilfe. Ja klar, kein Problem. Als hätte er es gehört, geht in dem Moment der Wurm dahin und macht den Wagen kaputt. Mhm. Also voll unmotiviert, weil der Wagen gerade gar nicht benutzt wurde. Also man hat den Eindruck, wirklich, die lernen.
Total unrealistisch an der Stelle eigentlich, weil eigentlich sind die Viecher ja blind. Und es wird gesagt, in dem Moment, wo sich nichts bewegt und können sie dich nicht sehen. Aber ein Wagen, der nicht gelaufen ist, den dann kaputt zu machen?
Ja, ist also ich meine, selbst wenn die sehen könnten, die würden nichts sehen, weil die in der Erde sind. So, die hören nichts, die sehen nichts, wie wollen die überhaupt irgendwas checken? Die einzige Möglichkeit, die einzige Möglichkeit ist ja, dass die mitgekriegt haben, wo der geparkt hat.
haben die das notiert?
Und dann gemerkt haben, wo das ist. Ne?
Ja, mein Handy merkt sich auch, wo mein Auto steht.
Und dann in dem Moment die Entscheidung getroffen haben, das wird ein Auto sein, das bewegt sich zwar nicht mehr, aber es ist immer von Vorteil, die Dinger kaputt zu machen, weil dann können die nicht mehr fliehen. Also das wäre ja schon eine hohe Intelligenz, dass die zwar erstmal mitkriegen, da ist was, das hat sich bewegt, hat vielleicht eine bestimmte Bewegungsart, dass sie denken, das ist keine Beute, aber irgendwie hängt das mit Beute in Zusammenhang. Und dann denken, jo, ist besser, wenn wir es kaputt machen. Dass sie es dann aber nicht schon vorher gemacht haben, ist komisch. Also ich weiß es nicht genau. Also man hat den Eindruck, die Viecher sind schon intelligent. Dann fahren sie los mit ihrem Tross und dann kommt ein Stunt, der mich jetzt im Nachgang noch echt überzeugt hat. Die fahren dann mit diesem ganzen Tross, mit diesem Bulldozer, wo die alle drauf sitzen und so, und irgendwie die Würmer machen da irgendwas in der Ferne, die wissen nicht genau warum. Haben natürlich eine Falle gestellt und so, ne? Die checken halt nicht, dass die genau da drüber fahren, wo vorher die Würmer waren, und dann fahren die mit diesem Bulldozer da so lang und dann sackt der ab.
Vorsicht! Vorsicht, pass auf!
Und fällt wirklich so in so eine Grube.
Ja.
Das haben die echt so gedreht. also das sieht natürlich nur so aus, als würde der komplett da reinfallen. Ja. Aber die haben da schon so gedreht, dass dieser Bulldozer echt in so eine Grube reinfällt. Ja. Ne? Und da sitzen Leute drauf.
Naja. Und auch vorne. Sitzt vorne in der Schaufel drin und springt
da raus. Da sitzt einer in der Schaukel drin. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass das heute noch so gemacht werden würde, dass einer in einem Bulldozer mitfährt, der Bulldozer fährt in einen Graben und fällt dann ein Stück runter und du sitzt vorne auf der Schaufel drauf. Was wiegt so ein Ding? 20 Tonnen oder so? Keine Ahnung. Wird da heute kein Mensch mehr so machen.
Ja. Also arbeitsschutztechnisch ist das nicht drin.
Nee. Ich habe das so gesehen und dachte so, ey, krasse Scheiße, Alter, was haben die denn da gemacht? So,
ne? Ja, genau, aufgefallen. Genau, dann müssen wir so auf den Felsen.
Genau, wir rennen weg.
Also gut, wir machen ein Wettrennen. Auf zu den Felsen!
Sind wieder auf dem Felsen.
Sind natürlich wieder die Würmer um sie herum und warten und lauern auf die fette Beute.
Warten, bis die kaputt sind, auch wenn die da nichts mehr davon haben.
Ja.
Bevor wir verhungern, weiß ich, was ich tun werde. Ich nehme eine von denen da, laufe immer geradeaus mit brennender Zündschnur und lass mich nach unten ziehen. Boom.
Und dann wird mit Steinen erstmal geködert. Die werfen Steine auf die Erde und locken dann die Würmer an. Die lassen sich aber nicht so wirklich verarschen.
Der erste schon.
Der erste schon, ist richtig. Und an die Stelle werfen sie natürlich dann auch die Bombe. Und der erste Wurm schnappt sich diese Bombe und explodiert in einer wunderschönen Detonation. Und für die ganze Scheiße, die Wurmschnodder verteilt sich über die ganze Prärie und natürlich auch auf dem Stein.
Da siehst du auch wieder auf der Blu-ray, wenn du dir das anguckst, die werden da so ein bisschen, wenn die da angespritzt von dem Zeug und so, aber wenn die dann hinterher feiern und sich so ein bisschen bewegen, siehst du so, dass diese Flecken, die an ihren Klamotten haben, gar keine Flecken sind, sondern das sieht dann so aus wie so Gummikotze, also wie so ein Stück Latex, als hätten die das mit einer Nadel so festgemacht und wenn die dann so feiern, dann siehst du, dass das so rumschlabbert. Also die Tücken von der Blu-ray auf jeden Fall.
Oh Mann, ne?
Und zack war es nur noch einer.
Ja. Zack war es nur noch einer, der ist aber nicht so dumm. Vor allem ist der Letzte der Erste, ne? Ja. Das finde ich auch gut. Der hat ein Hühnchen zu rupfen mit denen wahrscheinlich. Ja. Und die versuchen dann das Gleiche nochmal, schmeißen dann die Bomben dahin und so, aber dieses Vieh, clever wie gesagt, zieht es sich rein und spuckt es aus mit chirurgischer Präzision genau in den Waffensack irgendwie den Börter hingestellt habe, wo die ganzen anderen Granaten drin sind, sodass da erstmal alles in die Luft fliegt.
Und zack haben sie nur noch die eine Bombe, die Val in der Hand hat.
Genau. Eine Bombe gibt's noch, die stehen aber sind nicht mehr auf dem Felsen natürlich, mussten kurz ein Stück wegrennen und so und stehen auf dem Sand. Und dann überlegst du, was machst du so? Und dann ist erst der Plan, ja, werf die Bombe, ablenken und dann wieder auf den Stein und dann überlegen. Das ist die letzte. Das ist dann in dem Moment die Situation. Und dann sagt Val aber...
Dieser Mistkerl ist bestimmt nicht klüger als ich.
Jeder, der den Film bis da gesehen hat, wird das wahrscheinlich anders sehen. Aber Val hat einen Plan. Rennt los zur Schlucht, hat was mit der Bombe vor, hat aber kein Feuerzeug.
Also irgendwie will er ja anscheinend den Wurm darüber locken und will dann aber trotzdem mit der Bombe den Wurm zerstören. Er hat natürlich, wie du schon sagtest, das Feuerzeug vergessen. Nämlich sie hat es in der Tasche.
Wo hast du das Feuerzeug?
Ich habe es!
Und rennt auch noch hinterher.
Auch noch hinterher rennen,
Und dann rennen sie auf die Klippe zu. Der Wurm jagt, und dann, das ist natürlich auf Soundebene, ist schon so richtig so ein Gekreische drin. Der jagt jetzt so richtig auf so, ich krieg dich, und jagt auf den zu.
Erstmal hat er noch die Granate hinter den geworfen.
Die Granate hat er noch geworfen?
Er hat die geworfen, dann sagt Earl irgendwie, du hast die zu weit geworfen, das war natürlich Absicht. Ja. So, ne, hinter dem knallt dann auch noch zusätzlich, und dann gibt dieses Würmchen so dermaßen Gas. Wenn sich organische Materie mit so einer Geschwindigkeit durch einen festen Untergrund, irgendwie Überschallgeschwindigkeit unter der Erde.
Ja.
Hallo?
Übrigens, das wurde auch vorher schon geplant, ne? Dass die Viecher jedes Mal, wenn so eine Bombe hochgeht, quasi Gas Schmerzen geben. Haben oder schreien und weil sie halt nur hören können und nicht sehen und so weiter und so.
Das scheint ihm richtig weh zu tun.
Genau, und das hat Val erkannt und
flüchtet, also noch weiter nach vorne, also rast noch schneller auf ihn zu. Und Val springt an der Kante stehend von dieser Schlucht. Irgendwie nach vorne weg, zur Seite weg. Ja. Er springt halt weg.
Hätte er sich eigentlich sparen können.
Der Wurm kann natürlich so viel Tempo drauf, so schnell abbremsen, geht leider nicht.
Ja, dass er nicht so viel Tempo drauf hat, dass er in dem Moment anfängt zu fliegen, ist auch alles, ne? Also, wenn du zurückkommst.
So ein nackter Furur.
Er schießt aus der Felswand raus und stürzt in die Schlucht hinunter, fliegt leider nicht weiter. Und dann aber dann richtig geil, wie dieser riesen Koloss dann auf diesem Stein aufschlägt.
Ja, das war geil.
Und einfach zerplatzt.
Auch wenn man in der Blu-ray wieder auch sieht, dass das Ding schon Löcher hat, bevor es runterfällt. Ja. Aber gut, das war dann der Klimax der Geschichte so. Bleibt noch ein bisschen blödsinniges Süßholzgeraspel am Ende über.
Was würde so eine Frau mit dem Typen wie mir anfangen?
Dass Val dann doch was mit Ronda anfangen möchte.
Naja, er hat halt so, man hat sich halt
gewöhnt aneinander.
In drei Tagen gewöhnt sich aneinander.
Was ich ein bisschen schade fand, ich habe, als ich das Making-of mir angeschaut habe, habe gesehen, dass es quasi eigentlich ein ursprünglich anderes Ende gab.
Ja.
Und das hätte auch quasi als Running Gag zu dieser Geschichte gepasst, dass sie dauernd immer ein Feuerzeug suchen, um ihre Kippen anzuzünden. Wenn sie den letzten Wurm killen wollen, auch beide loslaufen und niemand das Feuerzeug hat, sondern sie hat das Feuerzeug. Und im ursprünglichen Ende fahren die beiden einfach los nach Bixby und wollen sich eine Kippe anstecken und merken, scheiße, wir haben kein Feuerzeug mehr. Und dann freut sich quasi Val, ja, sagt, das war ein gutes Feuerzeug. Und dann sieht man quasi, die Kamera ist oben und die drehen um, einfach um das Feuerzeug zu holen, weil sie noch das Feuerzeug hat.
Mhm. Und dann hat er nur das Fenster runtergekurbelt und meinte so, ey, gib mir das Feuerzeug, Chewbacca.
Ja, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also ich hätte das andere Ende irgendwie
ja, die Leute mögen's
smarter
platt.
Gefunden.
Die Leute mögen es platt.
Ja, ja, ist zu kompliziert.
Da habe ich auch einen Kommentar. Feuerzeug. Was für ein Feuerzeug.
Sieht man mal wieder an dieser Stelle, wie viel Macht ein Publikum hat, dem der Film gefällt.
Ja.
Also gerade so bei Testscreenings und sowas. Ja. Weil die haben da wirklich nochmal Geld in die Hand genommen und nur weil da so ein paar Lümmel gegrölt haben, küss sie doch, haben die nochmal zwei Drehtage aufgemacht.
Ende vom Film.
Sind wir quasi mit dem Film durch? Wie findet ihr die Kreaturen generell, die Monster?
In dem, was es sein soll, finde ich das okay. Auf jeden Fall. Also in der Welt glaubt man den Wurm, dass er so funktionieren könnte.
Hatte eigentlich nie richtig Angst vor diesen Dingern, muss ich sagen. Also dafür waren sie einfach zu wenig hart. Also wenn die durchstoßen, also diese Klauen von denen schon furchteinflößend und diese Fangarme auch, hat so ein bisschen Alien-mäßig was von diesem Alien-Gebiss. Aber so dieser wabbelige Wurm, muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt wenig angsteinflößend.
Was ich witzig finde ist, also wir müssen jetzt nicht richtig da in die Materie reingehen, aber in den weiteren Teilen, die es davon gibt, haben die Geschichte ja so ein bisschen weiterentwickelt.
Ja,
die
gibt's Biologie, eine
die Biologie der ganzen Geschichte. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, dass die das mal durchgezogen haben und gesagt haben, okay, wir haben uns einfach was ausgedacht, ne? Wenn wir jetzt schon weitere Teile machen, dann können wir uns auch jedes Mal wieder was ausdenken. So, ja. Dass die zwar so eine Basis haben, aber sagen, wir wollen immer wieder was hinzufügen. So, das finde ich erstmal cool. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ich glaube auch nicht, dass das super funktioniert hat. Aber alleine zu sagen, wir bleiben jetzt nicht dabei, sondern wir entwickeln es immer weiter. Das finde ich cool,
dass sie das so gemacht haben. Ja, im Grunde auch fast notwendig, weil wenn du dir jetzt den zweiten Teil anguckst, dann ist auch wirklich so nach der Hälfte der Zeit. Also gerade dann, wenn der Wurm anfängt, sich zu verwandeln oder die platzen ja so raus oder irgendwie kommen diese Viecher ja aus diesen Würmern raus, dann ist auch wirklich so ein Moment, wo du denkst so, ja, reicht jetzt auch, ich habe die Würmer jetzt gesehen und die nehmen die ja auch schon nicht mehr als große Gefahr. Und genau in dem Moment fängt dann diese Mutation an und es gibt endlich eine neue Figur sozusagen halt und der Wurm trägt halt auch einfach nicht mehr.
Ja gut, ich meine, es gibt ja auch genug, die gesagt haben, wir machen einfach immer das Gleiche.
So, das stimmt.
Ja, auch. Ja. Ich meine, jeder Slasher ist ja im Grunde immer das Gleiche.
Ja,
das
stimmt.
Dann hast du nochmal so einen mystischen Effekt, warum dann plötzlich einer kein Mörder mehr ist, sondern irgendwie ein Supermörder. Aber im Grunde, das finde ich auf jeden Fall, also ich wüsste jetzt nicht, ob es noch ein anderes Franchise gibt, wo die so extreme Veränderungen gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Also ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist oder so. Ich meine, gut, Jason hat es auch erst war es ja seine Mutter, dann war er unsterblicher Superzombie und irgendwann war er sogar so eine Art Dämon, der in andere Menschen reingehen konnte. So, also alles klar, aber ist irgendwie immer noch einer, der rumläuft mit einer Machete und Leute umbringt. So.
Dann gibt es noch eine TV-Serie, habe ich nie gesehen.
Habe ich mich nie rangetraut.
Nee, also ich glaube auch, also das, was ich jetzt so in der Recherche gesehen habe, war schon mega Trash.
Also es war Scheißhaus.
Richtig kacke und die haben auch, glaube ich, einfach ganz wenig Wurm gezeigt, einfach weil es A zu teuer ist und B, dann sah es scheiße aus.
Und tatsächlich haben sie dann jetzt 2018 wieder sehr aktuell den Plan aufgefahren, nochmal das Ding mit dem Sci-Fi-Channel und mit Kevin Bacon wieder neu zu beleben, haben Pilotfilm gedreht. Den Trailer kann man auch sehen im Netz, wenn man da mal eingibt. Tremors 2018.
Erstmal haben die den jetzt abgewürgt, ne?
Naja, genau. Also die Serie haben sich gegen entschieden und so weiter. Hat Kevin Bacon auch sehr auf die Tränendrüse bei Twitter gedrückt und gesagt so von wegen, ja, wir haben einen supergeilen Pilotfilm gedreht und jetzt
Will den keiner.
Hat sich das Network leider dagegen entschieden. Mal sehen, ob der super geil war. Ich war jetzt nicht so überzeugt von dem Trailer, weil es auch nicht so in die Richtung geht, meiner Meinung nach, was das, gerade was wir alles mit diesem Buddy-Movie und mit diesem von der Horrorkomödie und so weiter, ich glaube, das wäre komplett in eine andere Richtung gegangen. Also das wäre nicht der Ursprungs-Tremors gewesen, irgendwie, meiner Meinung nach.
Aber ich glaube auch, dass der Tim auch durch ist. Ne?
Ja, gut, ne? Also 5 Fortsetzungen, eine Serie, die es schon gibt.
Ja.
Und eine, die jetzt irgendwie in der Produktionshölle irgendwie hängen geblieben ist. Also so ganz vom Thema scheint das, also ganz weg scheint das Thema irgendwie nicht zu sein.
Wart mal 10 Jahre.
Ja. Wer weiß, was noch kommt, ne? Und mit Kevin Bacon wäre eigentlich geil, weil das ist eigentlich auch eine Sache, die mich bei den ganzen Fortsetzungen gestört hat. War zu wenig Bacon.
Ja, das stimmt. Aber ja, was sagt ihr denn so resümeeziehend? Funktioniert der Film für euch heute immer noch?
Also ich persönlich bin immer noch positiv überrascht über das Ding, was die damals mit schon wenig Geld, also schon natürlich für das Thema her viel Geld damals, aber ich finde es jetzt eher wenig, auf die Beine gestellt haben. Das Ding funktioniert immer noch, meiner Meinung nach. Ist gut gealtert. Haben es sehr gut in die Popkultur irgendwie reingeschafft. Ist nicht mehr so ein Nischending gewesen. Überall, wenn man über diesen Film was liest, quasi gesagt wird, dass es, dass dieser Film quasi der erste komödiantische Horrorfilm war und dadurch den Weg bereitet hat für viele andere komödiantische Horrorfilme, so wie Frighteners oder was weiß ich, Wreck Attack und so weiter und so fort. Sam Raimi hat für mich eigentlich den komödiantischen Horrorfilm irgendwie erfunden.
Also ich habe irgendwie gelesen, dass hier dieser eine, der so quasi die Idee hatte, der SS, ist auf die Idee gekommen, dass er irgendwie mal auf dem Stein saß in der Wüste und sich dachte, boah, was wäre das für eine Grundsituation, wenn ich jetzt hier nicht mehr runterkomme. Das war so die Idee und darüber hat er sich halt alles aufgebaut. Was könnte da sein, dass ich nicht runterkomme? Das darf man da nicht sehen. So, ne? Also dieser Effekt wie beim Weißen Hai, das unter der Oberfläche, man erkennt es halt nicht. Ne? Also nicht so richtig. Also diese Welle, die dann da entsteht, ist ja irgendwie auch das Äquivalent zu der Rückenflosse von dem Hai und so. Ne? Und damit ist er dann irgendwie, hat er ein bisschen ausgearbeitet, ist dann nach Universal gegangen und die haben gesagt, ja. Und das wundert mich schon, weil also im ersten Moment denke ich mir, das wundert mich, dass die dann ja gesagt haben. Sie sagen, hey, das ist irgendwie, der hat eine Idee mit Würmern und Leuten, die dann in so einem Zustand sind und so und dann, ne, im ersten Moment denkst du, das ist doch schon echt trashig. Das war doch damals auch schon trashig. Ich glaube, dass Universal hat ja diese ganzen alten, die Universal-Horror-Geschichten gemacht natürlich. Die kennt man ja auch als Universal-Horror und so. Da sind ja viele Sachen dabei gewesen in den 50er Jahren und so, in den 60er Jahren, die in der Wüste spielen. Da war ja auch Tarantula zum Beispiel. Oder hier, wie hieß der auf Deutsch, mit den Monolithen, wo so ein Meteorit auf die Erde fällt und dann, wenn da Wasser drauf kommt, wird halt immer größer, bilden sich so Kristalle. Und da hast du die gleichen Zutaten. Und ich glaube, dass sie das damals abgesegnet haben, weil die so ein bisschen, das war vielleicht auch so eine Art eigenes Revival. Also anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären, dass die gesagt haben, das ist eine gute Idee. Hier deine Raketenwürmer da.
Mach die mal.
Das ist gut, das ist gut.
Schreib da mal.
Du bist da auf eine Idee gekommen. So.
Ich spüre da was.
Ja, das ist halt, das ist eigentlich, ich meine, grundumrissen ist das ganz schön Panne. Wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, finde ich, wird der Film dadurch nochmal aufgewertet, dass er eben als Teil tatsächlich irgendwie der Filmgeschichte steht. Was den Film selbst angeht, muss ich auch sagen, ich finde, dass der auch sehr gut gealtert ist. Ich finde, dass der einen sehr, sehr angenehmen Aufbau hat als Film, das, wo ich vorhin schon viel drüber geredet habe, dass der Film das halt total gut schafft, nicht langweilig zu sein. Mhm. Das, finde ich, ist der bei dem Film echt der Knaller. Da muss man überlegen, was dieser Film aus dieser Grundlage eigentlich alles macht. Also diese Suspense am Anfang, ne, dieses Kriminalding, die bringen dieses ganze Reflektieren, diese Überlegungen bringen die da mit rein. Und dann auch alleine nur Szenen, so Action-Szenen oder Szenen, die Spaß machen. Du hast dieses Wegrennen, hast du mehrmals. Du hast dieses Angeln mit den Granaten, du hast die Häuser, die einstürzen. So das mit dem Bagger und diese Ballerszene. Du hast unheimlich viel. Ne? Also die haben sich echt überlegt, so wie kriegen wir das alles so komprimiert, dass sie nicht zu viel Gelaber haben, dass die Action aber auch nicht zu doof aneinander gelegt worden ist und dass die Leute miteinander harmonieren.
Also ich habe ja also auch jetzt mit großer Freude den Film jetzt nochmal geguckt und habe gar nicht erwartet, dass der Film mir so viel Spaß machen wird. Ich gucke jetzt einen Film, den fand ich schon immer gut und habe den zuletzt wirklich tatsächlich auf VHS damals geguckt. Nee, also ein super Film, hat richtig Spaß gemacht, den zu gucken und sich darauf vorzubereiten. Das war ein großer Spaß.
Wusstet ihr, dass der Film auf Norwegisch Wurmsommer heißt?
Ja.
Wurmsommer.
Weil der Weiße heißt auch Heilsommer.
Da ist überhaupt keine Suspense mehr da.
Ja, in Deutschland heißt es Raketenwürmer.
Ja, warum Raketenwürmer auch immer. Macht auch überhaupt keinen Sinn.
Ja. Also im Land der Raketenwürmer.
Was schreibe ich denn in den Titel des Podcasts? Schreibe ich nur Tremors rein oder schreibe ich rein Tremors im Land der Raketenwürmer?
Tremors im Land der Raketenwürmer, da.
Damit jetzt jeder weiß, was es ist.
Schreib einfach Balduin gegen Frankensteins Raketenwürmer.
Okay. Danke für die geile Runde, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.
Ciao. Auf Wiedersehen.
Hören. Tschüss.